Jesus, danke dir für diese Möglichkeit, heute Abend den zweiten Timotheusbrief aufzuschlagen, von dir zu lernen. Danke dir, dass wir einen weiteren Brief haben, der uns das Evangelium entfaltet, der uns in unser Leben hineinspricht, das uns verändert, das uns befähigt, weil es dein lebendiges Wort ist, das dazu dient, dass wir zugerüstet werden, dass wir ganz ausgerüstet werden für den Dienst für dich. Und so bitte gebrauche heute dieses Wort, bitte gebrauche heute meine schwachen Worte, bitte gebrauche es und schenke es, dass es in uns Leben, in uns Freude, in uns Dienstbereitschaft schenkt, nicht aus unserer Kraft, sondern aus deiner herrlichen Kraft, in der Kraft deines Geistes. Das bitte schenk du, bitte erbarm dich. Danke, dass wir dich bitten dürfen, danke, dass wir die Verheißung haben, nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch deinen Geist, hast du gesagt, danke dir dafür. Amen. Ich habe uns die letzte Bibelstunde mit hineingenommen in den zweiten Timotheusbrief. Ich habe uns versucht aufzuzeigen, was die Stellung ist, wo dieser Brief in der Schrift ist und dass dieser Brief dazu dient, das Evangelium zu entfalten, und zwar für eine ganz bestimmte Situation, nämlich für einen Diener in der Gemeinde, der durch Not, durch Drangsal hindurch seinen Dienst vernachlässigt hat, und dass dort Paulus, dass dort Jesus das Evangelium hineinspricht. Ich habe den zweiten Punkt das letzte Mal versucht, uns aufzuzeigen, wer dieser Diener ist. Timotheus, ein junger Mann, Mitte 30 bis Anfang 40, so um den Dreh rum, der den Gott große, große Gnade erwiesen hat und ihn stark gebraucht hat, aber der dann eben in seinem Dienst schwach geworden ist, sich hat abbringen lassen, aber eben durch das Evangelium aufgerichtet wurde wieder. Ich habe uns damit hineingenommen, wer Paulus ist, dass er aus kurz vor seinem Tod schreibt, dass er selber da eine Gegenstandslektion für den Timotheus wird. Und ich habe uns damit hineingenommen, was diese zentrale Botschaft in diesem Brief ist. Und da möchte ich heute wieder einsteigen. Ich habe das letzte Mal meinen Kernvers nur berichtet und nur dargestellt, aber ich habe ihn nicht begründet. Und das ist nicht gut, oder? Das möchte ich heute tun. Dafür möchte ich mir heute eine Stunde Zeit nehmen, diese Kernaussage, dieses zentrale Anliegen von diesem Brief uns zu entfalten. Und da werden wir mit fünf Linien durch diesen Brief hindurchgehen. Die Kernaussage ist: Dienst am Wort für den Herrn Jesus in seiner Kraft und das trotz Bedrängnis. Nochmal: Dienst am Wort für den Herrn Jesus in seiner Kraft und das trotz Bedrängnis. Genau, wunderbar. Und das sind auch gleich die, ihr seht es auch, wunderbar. Das sind gleich diese fünf Linien, die ich durchgehen möchte und uns anschauen, diese fünf Themen, ich würde sagen, zentrale Themen in diesem Brief sind, zentrale Punkte, die immer und immer wieder vorkommen, und die möchte ich mit uns genauer anschauen. Was bedeutet das? Was bedeutet es, dass Dienst in Bedrängnis geschieht? Was ist überhaupt Bedrängnis? Was bedeutet es, dass Dienst aus der Kraft Gottes heraus geschieht? Was bedeutet es, dass Dienst mit dem Auftrag Gottes geschieht? Was bedeutet es, dass Paulus uns Vorbilder gibt? Welche Rolle nehmen sie ein? Welche Rollen nehmen sie nicht ein? Und was bedeutet es, Dienst im Blick auf das Ende hin, auf die Wiederkunft Jesu? Was bedeutet das? Diese fünf Punkte möchte ich heute mit uns ausführen, anhand vom zweiten Timotheusbrief. Und ich möchte mit uns starten, und zwar den Punkt Drangsal und Leiden. Dienst für den Herrn in Bedrängnis, in Drangsal und Leiden. Wo fangen wir da an? Im zweiten Timotheusbrief, wir können beim Schreiber anfangen. Ich habe es letztes Mal angerissen. Paulus schreibt diesen Brief aus der Situation heraus, dass er bald sterben wird. Bald, wir haben es gesehen, bedeutet nicht innerhalb von den nächsten 4 Wochen, sondern bedeutet irgendwann im nächsten halben Jahr, im nächsten Jahr. Genau wissen wir es nicht. Aber Paulus sagt, ich bin bereit, mein Leben zu geben. Das ist aber nur der Höhepunkt des Leidens des Paulus. Das ist nur der Höhepunkt von den Bedrängnissen, die in den Dienst des Paulus umgaben. Ich möchte versuchen, zwei Arten von Bedrängnis, obwohl die sich nicht unterscheiden, anzuführen aus diesem Brief heraus, die uns zeigen, dass Paulus, und ich denke, viele von euch, ihr habt das Leben von Paulus ganz grob im Kopf und wisst, dass da viel Bedrängnis da ist. Ich möchte uns aber zeigen, zwei Arten von Bedrängnis, in denen Paulus seinen Dienst getan hat. Und da geht man mit mir in Kapitel 2, Vers 9 und und Vers 10. Es gibt es zu all diesen Stellen, ich habe sie ja alle aufgeschrieben, wir könnten zu all diesen Stellen 5, 6, 7 Bibelstellen lesen. Dann würden wir immer wieder die gleichen lesen und wir würden heute den ganzen Tag nur eine Stelle nach dem anderen aufblättern. Deswegen habe ich versucht, immer eine Auswahl zu treffen an Bibelstellen und diese Auswahl zu verteilen, dass wir möglichst viel in vielen verschiedenen Passagen reinlesen, damit ihr den Eindruck bekommt, was schreibt er hier. Trotzdem werden wir manche Stellen auch öfter lesen. Paulus schreibt in 2. Timotheus 2, ab Vers 9, wo er gedient hat, wie er gedient hat. Er spricht vom Evangelium, worin ich Trübsal leide, bis zu Fesseln, wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Deshalb erdulde ich alles um der Auserwählten willen, dass auch sie gerettet werden. Paulus spricht hier und sagt, es kommen Leiden von außen an ihn heran, weil er das Evangelium predigt, dass er Trübsal leidet, so heißt es hier, und dann bis hin zu Fesseln. Bis hin bedeutet, da war vorher schon, da waren Auspeitschungen, da waren Gerichtsverfahren, Verschmähungen, und er sagt bis hin, dass ich jetzt im Gefängnis sitze, wie ein Übeltäter, wie einer, der was Schlimmes verbrochen hat. Und Paulus sagt, das ist, wie mein Leben charakterisiert ist. In Kapitel 3 spricht er mal davon, dass er unter Aussagen, Verfolgung, unter Leiden seinen Dienst getan hat. Paulus sagt, er hat ein Leiden, das von außen an ihn herankommt. Das heißt, von der Welt, so meine ich von außen, von der Welt muss er leiden, weil er diesen Dienst tut. Er muss aber auch in seinem Evangeliumsdienst leiden von innen. Das meint, von der Gemeinde kommt Leid an ihn heran. Da möchte ich Kapitel 4, Vers 16 lesen. Was ist ein solches Leid, das ihm die Gemeinde zufügt? Kapitel 4, Vers 16. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Dieser Satz, es werde ihnen nicht zugerechnet, heißt, Paulus sagt, sie werden trotzdem gerettet werden. Kurz davor beschreibt er den Alexander, das ist der Schmied, den wird man nachher auch noch lesen, da sagt er, es werde ihm zugerechnet. Das ist ein gottloser Mensch. Und hier aber sagt er, sie alle haben mich verlassen, meine Brüder. Aber es wird ihnen nicht zugerechnet. Was ist ein Leiden in der Gemeinde? Da ist ein Prediger des Evangeliums und er muss sich vor Gericht verteidigen und die Gemeinde verlässt ihn. Sie zieht sich zurück. Warum auch immer, beschreibt es ja nicht. Vielleicht wurde es ihnen zu heiß, vielleicht haben sie Angst bekommen, was auch immer der Grund war. Aber er war die Einsamkeit. Er schreibt ein paar Verse weiter vorne, der hat mich verlassen, der eine ist in die Welt gegangen und die anderen sind auch gegangen. Nicht, dass die alle abgefallen wären, aber sie sind gegangen, haben andere Dienste gehabt, woanders oder so. Er sagt, Timotheus, bitte komm zu mir, mein geliebtes Kind. Sie haben mich verlassen. Lukas war bei ihm, der Arzt, der hat sich um ihn gekümmert. Gut, dass er da war. Was haben wir von Paulus? Wir haben Leiden, ein Dienst in Leiden, gerade wegen des Evangeliums. Und das ist nicht nur bei Paulus so, sondern er geht hier so weit, in Paulus geht so weit und sagt, dass dieses Leiden von ihm nicht nur besonders für ihn ist. Ja, er hat besondere Leiden gehabt als Apostel, aber er sagt, es ist ein Grundkennzeichen für alle Christen, alle, die Jesus nachfolgen wollen, werden Verfolgung erleiden, so sagt es Paulus. Guck mal mit mir in Kapitel 3, in die Verse 12 und 13. Dort beschreibt Paulus, dass es ein Grundkennzeichen ist, für jeden Christen zu leiden. Ich zitiere kurz einen Vers aus der Apostelgeschichte. Dort sagt Paulus in Kapitel 14, dass wir durch viel Bedrängnis in das Reich Gottes eingehen müssen. Ein Christenleben hat das Kennzeichen, dass es Leid und Drangsal mit sich bringt. Das ist nicht das einfache Leben auf dieser Welt. Wie könnte es unser Herr das größte Leid getragen, oder? Unser Herr ist auf Golgatha gekreuzigt worden. Paulus sagt hier in Kapitel 3, ab Vers 12, alle aber auch, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Und das sagt er hier im Zusammenhang von körperlicher Verfolgung, von körperlichem Leid. Alle, die Jesus nachfolgen, werden auf dieser Welt in irgendeiner Form Verfolgung erleiden. Und jetzt denken wir vielleicht an Christenverfolgung im Iran, in Nordkorea, in Indien. Ja, das ist richtig, aber er sagt nicht, in manchen Ländern werden Christen verfolgt werden, sondern auch hier in Deutschland. Soweit, wir brauchen kein Beispiel, ihr kennt das alle, oder? Dass verlacht wird in der Arbeit, dass, zu mir hat mal jemand gesagt, Ruben, ich verbiete dir jetzt mit mir über Jesus zu reden. Und bis dahin, dann kurz danach, jetzt Ruben, gar keinen Kontakt mehr, und das ist bis heute so. Schade. Sowas zum Beispiel. Vers 13. Böse Menschen aber und Betrüger werden zu schlimmeren fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Paulus sagt nicht nur körperliche Verfolgung, sondern auch durch Irrlehre kommt eine Verführung heran. So werden Menschen, Christen, verführt werden. Dass das Evangelium leicht verrückt wird. Ich glaube, wir haben es im Galaterbrief gerade aktuell sehr ausführlich, was es bedeutet. Paulus sagt, das ist Tagesordnung. Darauf stellt euch bitte ein, liebe Christen. Da in dieser Zeit, in dieser Welt leben wir. Kapitel 3, Vers 1 sagt er, wir wissen aber, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Das ist, was er hier als Überschrift hat. Wir leben in einer schweren Zeit, die durch Leid und Drangsal gekennzeichnet ist. Es gibt manche Leiden, durch die kann man sich ersparen. Es gibt manche Leiden, die können wir umgehen. Auch das ist ein Anliegen von diesem Brief hier, dass er dem Timotheus, Paulus möchte dem Timotheus manche Leiden ersparen. Das heißt nicht, dass ein Christ, auch wenn er leiden muss, sich jede Möglichkeit zu leiden suchen muss. Nein, sondern es ist weise und clever, an manchen Stellen Leid zu umgehen. Guck mal, Kapitel 4, ab Vers 14. Da haben wir unseren Alexander. Ich habe so ein Bild von mir im Kopf. Ich kenne einen Alexander, ich habe kein gutes Bild von ihm. Den projiziere ich hier voll rein. Wahrscheinlich war er ganz anders, aber ist nicht schlimm. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unserem Wort sehr widerstanden. Da können wir Leid umgehen. Da wissen wir, da gibt es Personen, die dem Evangelium schaden wollen, in dieser Situation hier, der Alexander. Und dann sagt er, dann beschäftig dich doch nicht mit der Person. Komm, umgeh ihn. Ich weiß doch, wer das ist. Du brauchst dich da nicht abmühen. Dieses Leid kannst du dir ersparen. Wie gut, oder? Da brauchen wir uns nicht unnötig tief in Diskussionen und hier in Kapitel 2 spricht auf in törichte und ungereimte Streitfragen hineinstürzen. Lass es einfach. Das ist nicht die Aufgabe. Ein-, zweimal ermahnen und dann lass die Leute gehen. So können wir weise sein an manchen Stellen und Leid umgehen. Was nicht heißt, dass nicht Leid kommen wird. Was bedeutet Leid? Leid und Drangsal füllt ihr jetzt sicherlich mit verschiedenen Begriffen. Wahrscheinlich durch eure Biografie geprägt, wahrscheinlich durch das, wie ihr die Bibel lest, geprägt. Und jeder vermutlich, wenn ich mit dem Mikrofon durchgehen würde, hat ein bisschen ein anderes Bild. Ich habe den 2. Timotheus bin durchgegangen, habe versucht, so viele verschiedene mögliche Aspekte von Leid zusammenzubringen. Und ich möchte einfach aufzählen, nicht aufschlagen, sondern einfach aufzählen. Mein Anliegen dabei ist, euch zu zeigen, Leid kann in ganz, ganz vieler verschiedener Art sein. Dass wir ein bisschen einen Eindruck bekommen. Und manches werdet ihr sagen, genau daran habe ich gedacht. An andere Sachen werden sagen, stimmt, das kenne ich auch. Genau. Ich habe es wieder gegliedert in körperliches Leid und in theologisches Leid oder in theologische Bedrängnis. Fangen an mit dem Körperlichen. Das größte Leid ist der Tod, ganz offensichtlich. Paulus sagt, ich gehe dem Tod zu. Gefängnis, Verfolgung, Krankheiten, Das heißt hier in Kapitel 4, Trophimus aber ließ sich in Milet krank zurück. Krankheit ist ein Leid, das wir tragen. Mühsale. Paulus spricht zu Timotheus, in diesem Sinne, sei nicht bequem, sondern setz dich hin und arbeite, Acker für das Evangelium. Scham, weil ich für das Evangelium bloßgestellt werde. Einsamkeit, das hatten wir uns vorher angeschaut. Ja, ich stehe plötzlich alleine da. Oder Kälte. Paulus sitzt im Gefängnis in Rom und sagt zu Timotheus, bring den Wintermantel mit, der hat uns das letzte Mal schon bei, komm kurz vor dem Winter. Kälte. Jetzt wird manche einer vielleicht sagen, ja, aber Ruben, das sind doch Leiden, die erleben die Menschen aus der Welt auch. Und wahrscheinlich können wir zu all diesen Leiden sagen, ja, sie erleben sie auch. Der Unterschied ist, ein Christ erlebt sie wegen des Evangeliums. Kälte, dieses einfache Beispiel, das erlebt jeder Mensch, wenn er nicht gerade irgendwo in Afrika oder so am Äquator lebt. Wahrscheinlich aber auch die. Kälte erlebt jeder. Aber Paulus zum Beispiel hat Kälte erlebt, weil er im Gefängnis saß. Und der neben ihm hat auch Kälte erlebt. Das Gefängnis war bei dem anderen genauso kalt wie bei Paulus. Nur der Grund ist, der saß da, weil er ein Mörder ist und Paulus saß da wegen dem Evangelium. Er hat Kälte wegen des Evangeliums erlebt. Paulus hätte auch sagen können, ja, ich bin gerettet, ich ziehe mich zurück, Zypern ist nett warm und ich lebe dort. Dann hätte er keine Kälte erlebt, nicht in diesem Sinn, nicht im Gefängnis. Und so lebt er Kälte und all diese Leiden wegen des Evangeliums. Was sind theologische Drangsale, theologische Leiden? Irrlehre zum Beispiel, Verführung, was ja das sehr eng zusammenhängt, ein Widerstand. Mensch, das ist der Alexander, steht da und sagt, nein, wir widerstehen deinem Wort. Oder formelle Christen, Scheinchristen, Menschen, so heißt es hier, die eine äußerliche Form von Gottseligkeit haben, das ist Kapitel 3, Vers 5. Die sagen, ich bin Christen, aber leben noch in Sünde. Mit denen müssen wir es abgeben. Vielleicht Freundschaften in der Gemeinde geschlossen, plötzlich offenbart sich, das ist gar kein Christ. Der lebt völlig in Sünde und wendet sich zum Beispiel zum Katholizismus. Das tut weh, oder? Das ist Leid, weil falsche Christen da sind. Die Liebe zur Welt, Abfall. Da kommt einer und liebt die Welt mehr als Christus, der fällt ab. Oder das Ringen um die gerade Auslegung. Kapitel 2 heißt es, wenn ihr es aufschlagen wollt, Kapitel 2, Vers 15. Befleißige dich selbst, Gott als bewährt darzustellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Das ist ein Mühsal. Ich habe heute gedacht, das ist eins, das ich mit richtig gut kenne. Es gibt wenig Sachen, die so anstrengend sind, wie einen Tag lang eine Predigt vorzubereiten, intensiv das Wort Gottes zu studieren. Zumindest für mich ist es kopfmäßig total anstrengend. Das ist, von außen kommt Ablenkung von allen Seiten, wo ich sage, ich muss mich konzentrieren, ich darf mich nicht wegbringen lassen. Und es ist natürlich persönlich, weil das Wort an einem arbeitet. Es ist anstrengend. Das ist ein wirkliches Leiden, wo Paulus sagt, da befleißige dich, da sei nicht nachlässig. Ihr merkt, Leiden kann eine ganz, ganz große Bedeutungsspektrum haben. Ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und in all diesem Leiden, so sagt es Paulus, da tun wir unseren Dienst. Und vielleicht habe ich manche Sachen, ich habe sicherlich manche Sachen gar nicht aufgezählt, die da dazugehören. Aber in diesem allen tun wir unseren Dienst. Da, damals Timotheus und wir heute genauso. Das Gute bei diesem Brief ist, Paulus sagt nicht, hey, die Situation ist schlecht, Pech gehabt und jetzt bitte fang an zu dienen. Sondern Paulus sagt, das ist das Gute im Evangelium, ja, die Situation ist schlecht, da ist Leiden da. Aber weißt du, wir haben das Evangelium und das ist Gottes Kraft, in diesem Leid, trotz diesem Leid, einen Dienst zu machen. Ich möchte ein Zitat vorlesen von zwei amerikanischen Theologen, die diesen zweiten Punkt, die Kraft im Dienst, sehr gut zusammengefasst haben. Kann es kaum besser formulieren, deswegen möchte ich sie vorlesen. Von bleibender Bedeutung ist, dass er, Paulus, den Gläubigen nicht eine Liste von Anweisungen darüber mitgibt, wie man Gott dienen soll und die sie dann bei der Umsetzung sich selbst überlässt. Die Grundlage des christlichen Lebens besteht immer in dem, was Gott bereits getan hat. Paulus hebt hervor, dass die Christen in ihrem Leben sichtbar werden lassen sollen, was Gottes Rettungstat ihnen bedeutet. Sie können ohne Furcht tun, dies können sie ohne Furcht tun, denn Gott hat ihnen Kraft, Liebe und Besonnenheit geschenkt. Kurz zusammengefasst, dieser Autor, der trifft die Kernaussage des Briefes ziemlich gut, sagt, Gott überlässt uns nicht einfach eine Liste, von mir aus 10 Gebote, tu das, 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 sondern er gibt uns gleichzeitig die Kraft, in der wir das tun können. Er zeigt uns, sie sagen, was Gott bereits getan hat und er gibt uns diese Kraft mit. Und diese Kraft wollen wir uns jetzt anschauen. Was ist die Kraft, dass wir in Leid dienen können? Eine kurze Illustration, ich habe das mal im Buch gelesen, fand es sehr passend. Stellt euch vor, ihr habt ein großes Anwesen und ihr ist im Winter und ihr müsst den Hof schieben, den Hof vom Schnee frei machen. Und ihr habt eine Schneeschaufel in dieser Breite, aber ein riesen Anliegen. Und dann geht ihr los und fangt an zu schieben. Was wird passieren? Ihr werdet bald frieren, ihr werdet bald kraftlos sein, ihr werdet bald keine Lust mehr, oder? Das ist, wenn ihr es auf euch selber gestützt macht. Aber stellt euch vor, dann kommt Gott und sagt, Alfred, schau, ich habe da einen Schlepper. Vorne, weiß ich nicht, 1,50 Meter breite Schaufel dran. Komm, mach das nochmal. Was wird sich mit Alfred verändern? Er wird anfangen zu strahlen, oder? Zumindest wir Jungs, wenn wir uns ein paar Jahre zurücksetzen, Schlepper sitzen, ist klasse, oder? Wir werden uns draufsetzen und dann geht's los. Und das ist dieses Bild. Die Arbeit verändert sich nicht, aber Gott gibt uns die Fähigkeit dazu. Und mit der Fähigkeit kommt die Freude, oder? Ist wunderbar. Gott hat uns keinen Schlepper versprochen, okay? Paulus schreibt es nicht hier, Timotheus, ja, die Situation ist hart, komm, geh bitte und kauf dir einen Schlepper. So steht es nicht, gab es damals nicht. Was ist also diese Kraft? Kapitel 1, Vers 9. Nein, Vers 8, Entschuldigung, Vers 8. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner eines Gefangenen, sondern leide Trübsal für das Evangelium. Und ihr schaut mal, nach der Kraft Gottes. Dieses Wort nach können wir so übersetzen wie entsprechend der Kraft Gottes. Leide in der Kraft Gottes. Und jetzt wird diese Kraft hier entfaltet. Und das ist, glaube ich, eine der großen, wichtigen Wahrheiten in diesem Brief. Die Kraft Gottes. Wer ist dieser Gott, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf? Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die er uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben hat. Und Paulus sagt, diene in der Kraft Gottes. Und so ein Bild setzt sich auf den Schlepper drauf. So. Gebrauche diese Kraft. Und wer ist dieser Gott, der uns diese Kraft gibt? Dieser Gott hat uns berettet und berufen, und was? Nicht nach unseren Werken. Diese Kraft hat nichts damit zu tun, wie stark du bist oder wie schwach du bist. Nichts damit zu tun, was du Gutes geleistet hast oder nicht. Damit hat es rein gar nichts zu tun. Wie gut, dass diese Kraft nicht in irgendeiner Relation zu uns abhängt, oder? Wie gut. Nicht nach unseren Werken, sondern, so steht hier, nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade. Guck mal, nach seinem eigenen Vorsatz. Paulus könnte auch einfach sagen, nach seinem Vorsatz. Und wir würden es alle verstehen, oder? Was gemeint ist. Aber er unterstreicht und sagt, nach seinem eigenen Vorsatz. Damals, die Griechen haben alles nur in Großbuchstaben geschrieben, konnten kein Fett oder unterstreichen. Deswegen dieses Wort eingefügt, um quasi zu unterstreichen, um zu betonen. Es war Gottes Absicht. Gott hat sich etwas vorgenommen. Es ist nicht davon abhängig, was ihr wollt, sondern Gottes Absicht. Aber nicht nur Gottes Absicht, sondern, so steht es hier weiter, und der Gnade. Was ist Gnade? Gnade ist doch gerade das, nichts habt ihr, aber ich beschenke euch ohne jeglichen Grund. Das ist, Gott sagt, so habt ihr Zugang zu meiner Kraft. Ohne, dass ihr es getan habt, sondern weil ich mir was vorgenommen habe und weil ich dich ohne jeglichen Grund beschenke. Und jetzt schaut mal, das hat mich, ich habe nochmal hier Kommentare lesen müssen, weil ich nicht geglaubt habe, was da steht, aber es ist wahr. Guckt mal hier Vers 8, diese Gnade, Vers 9, Entschuldigung, diese Gnade. Die Gnade, die uns in Christus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Eine Gnade, die wurde mir wann gegeben? Vor ewigen Zeiten. Und wie wurde sie mir gegeben? In Christus. In Christus bedeutet, dass ich mit Christus identifiziert bin. Dass alles, was Christus gilt, auch mir gilt. Und mein Denken war immer, ja, das geschieht mit der Wiedergeburt. Dann werde ich mit Christus identifiziert, in der Taufe und gehöre zu Christus. Das ist richtig. Das ist eine Sache, die die Schrift ganz oft betont. Aber hier steht, dass wir in Christus vor ewigen Zeiten identifiziert sind. Was bedeutet das? Damals, als noch nichts war, hat Gott einen Gedanken gesponnen, hat gesagt, irgendwann wird es einmal einen Ruben geben. Und diesen Ruben betrachte ich damals schon wie Christus. Genial, oder? Er guckt den Christus an, die Dreieinigkeit sitzt, Kreis, Bildsprache, sehr schwach natürlich, sitzt im Kreis und der Vater guckt den Christus an und sagt sich, so mache ich den Ruben, genau so. Und was war da? Da war ich nicht geboren, da waren meine Eltern nicht geboren, meine Oma nicht geboren, meine Urgroßeltern und so weiter, war Adam noch nicht. Da gab es noch keine Welt, auf der irgendjemand gelebt hätte. Da gab es noch nicht mal nichts. Da gab es einfach nichts. Was sagt es? Da konnte ich rein gar nichts dazufügen. Und Gott sagt einfach, wow, diesen Ruben und setz deinen Namen an, wenn du in Christus bist, den wird es mal geben. Und ich liebe ihn und ich gebe ihm in Christus schon damals alles. Epheser 1, Vers 4 sagt, dass wir damals erwählt wurden. Das ist diese Theologie, die da zusammengehört. Wie gigantisch hat dieser Gott uns beschenkt und hat uns damals den Zugang zu seiner Kraft gegeben. Übrigens, in der Schrift wird weder ein Gewitter, weder diese Schöpfung, weder Erdbeben, weder irgendwelche Naturkatastrophen, wie gigantisch sie sein mögen, als Kraft Gottes beschrieben, sondern allein die Auferstehung unseres Herrn und allein das Evangelium wird als Kraft Gottes beschrieben. Das heißt, wir haben eine Kraft, die außerhalb und größer wie alles in dieser Schöpfung ist. Und die hat mir Gott damals in Christus vor ewigen Zeiten zugesprochen. Auf seinem Vorsatz, ohne mein Zutun, aus Gnaden. Gigantisch, oder? Was ist das für eine Kraft? Guckt mal Vers 10. Diese Kraft, die wurde damals mir gegeben. Und dann Vers 10, jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht hat. Das heißt, diese Kraft wird durch Jesus sichtbar, durch sein vollkommenes Leben, weil er der Retter ist. Das heißt, es ist hier durch die Erscheinung Jesus, weil er Mensch geworden ist in seinem vollkommenen Leben, der den Tod zunichte gemacht hat. Das heißt, der den letzten Feind zunichte gemacht hat, Vergangenheitsform hier, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat, durch mein Evangelium, durch das Evangelium. Gigantisch, oder? Das ist diese Kraft, in die Gott bewiesen hat, den gesagt hat, ich schaue das Leben Christus an, das ist meine Kraft. Schaut seinen Triumph auf Golgatha an und schaut an, er hat Leben gebracht. Und Leben heißt, es nicht einfach nur ein Herz schlägt, sondern Leben heißt im Sinne von Gott ist das Leben, ewiges Leben. Das ist ein Qualitätsbegriff, ein Qualitätssiegel. Wie vielleicht in der Industrie klebt ein Kleber drauf, so kenne ich es von damals, I.O. in Ordnung, so schwäbisch, richtig trocken, in Ordnung. Und Gott macht einen Qualitätskleber drauf und schreibt Leben, göttliches Leben, ewiges Leben, herrliches Leben. Das hat Christus gebracht. Und in diesem und in unserem Kontext dürfen wir dienen. Und das ist ein Leben, das unverweslich, unvergänglich ist, das in Ewigkeit anhalten wird. Schaut euch die Menschen an. Was bauen sie alles in dieser Welt? Und was ist das Größte, was ein Mensch in dieser Welt gebaut hat? Es gibt verschiedene Weltwunder, UNESCO-Weltwunder und so weiter. Soll ich euch was sagen? Wenn Christus kommt, sind die alle kaputt. Egal, wie viel Mühe da drin steckt. Egal, wie hoch, wie gigantisch und gut eine SpaceX-Rakete, die auf dem Mars landet in ein paar Jahren. Egal, wie gigantisch gut das sein mag. Und das mag faszinierend sein für den einen oder anderen. Und wird alles vergangen sein. Aber dieser Text sagt, dass jeder, der in Christus ist, du und ich, Werke, einen Dienst vollbringen können, der über diese Welt hinaus, nämlich in Leben und Unverweslichkeit ist. Gigantisch, oder? Paulus sagt, ihr habt einen Dienst mitten im Drangsal. Aber er sagt, ihr habt Kraft. Und wir haben uns angeschaut, eine gigantische Kraft. Und darf ich euch sagen, diese Kraft lebt in euch. Guck mal, Vers 1,14. Bewahre das schöne, anvertraute Gut. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen geschmeckt, dass es wirklich schön ist. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Kapitel 2, Vers 1. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Jetzt fasst er alles zusammen, sagt, das ist die Gnade und diese Gnade gibt euch Kraft. Darin könnt ihr dienen. Dieser Brief, 2. Timotheusbrief, nachdem er in Kapitel 1 diese Grundlage legt, geht Paulus weiter in Kapitel 2 und sagt jetzt Paulus, was, Timotheus, was für eine Ausrichtung hast du? Wie wird diese Kraft jetzt in deinem Leben konkret? Und das finde ich genial. Paulus macht das hier und sagt, was ist konkret, wie wir im Leben leben? Und das wollen wir lesen, Kapitel 2, Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium. Paulus sagt jetzt, das ist, darin tue deinen Dienst. Halte im Gedächtnis. Das ist im griechischen Text eine Präsensform, eine Verlaufsform, die dort ausdrückt, mach es anhaltend, immer und immer und immer und immer wieder. Das soll unser Leben prägen. Das Gedächtnis, das Denken des Menschen ist in der Bibel die Steuerzentrale, das Herz ist das Denkorgan in der Bibel, die Steuerzentrale. Und was aus dem Herzen kommt, so sagt ihr, das sind böse Gedanken, Mord, Ehebruch und Hurerei. Was heißt das? Aus unserem Denken heraus kommt das Handeln. Deswegen sagt Paulus, richte dein Denken auf diesen Herrn aus. Und guckt mal, diese Punkte, die hier geschrieben sind, sind genau die gleichen wie in Kapitel 1. Jesus Christus auferweckt, der Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat, aus den Toten, der den Tod zunichte gemacht hat, aus dem Geschlecht Davids, was heißt das? Das ist der König oder der Herrscher. Wer, der über alles herrscht, nach meinem Evangelium. Diesen Christus, der den Tod überwunden hat und jetzt herrscht, diesen sollen wir im Gedächtnis behalten. Darauf sollen wir uns in unserem Dienst ausrichten. Guck mal in Vers 11. Paulus kommt hier zu einer allgemeinen Lehraussage. Das Wort ist gewiss, wenn wir mitgestorben sind, das ist der Christus, der den Tod überwunden hat, so werden wir mit Leben auferstehen. Wenn wir ausharren, so werden wir mitherrschen. Das ist der König, oder? Wenn wir verleugnen, so wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Paulus sagt, leide mit, nimm Anteil an diesem Christus, dann gilt, was ihm gilt, auch dir. Dann hast du an Christus Anteil. Warum? Weil wir in Christus sind, weil wir mit Christus identifiziert sind. Eine gute Möglichkeit, wie Paulus hier sagt, ein Dienst, beziehungsweise wir könnten auch sagen, ein Leben, unser Leben sein Gottesdienst mit diesem Blick auf Christus zu haben, ist dieses Wort hier auswendig zu lernen. Das prägt einen. Ich selber habe mir das vorgenommen, diese Verse hier auswendig zu lernen. Um es euch einfach zu machen, habe ich kleine Kärtchen gedruckt. Ja? Da vorne liegen ein paar. Mit diesen Versen, Vers 8 bis 13. Hosentasche einstecken, ich habe sie verliert, steckt sie gern ein. Wenn ihr eine andere Übersetzung wollt, schreibt sie euch daheim ab, druckt sie aus, wie auch immer, das ist ja kein Problem. Warum nicht diese Verse auswendig lernen, sie so in unser Gedächtnis hineinprägen und so den Herrn im Gedächtnis zu haben und darin mit dem Blick auf ihn unseren Dienst zu tun. Woher weiß Timotheus, woher kennt Timotheus diesen Christus? Woher kennt Paulus ihn? Paulus hat ihn kennengelernt, persönlich, vor den Toren von Damaskus und danach diese 3 Jahre. Aber Timotheus hat ihn nicht kennengelernt. Und ich bin mir ziemlich sicher, keiner von euch hat dem Herrn die Hand geschüttelt. Keiner von euch hat ihn angefasst, hat ihn gerochen, hat ihn in den Arm genommen. Woher kennen wir ihn? Durch den Heiligen Geist aus dem Wort Gottes heraus, oder? Guckt mal mit mir in Kapitel 3, in Vers 15. Ich lese Vers 14, Kapitel 3, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, wovon du völlig überzeugt wurdest, da du weißt, von wem du gelernt hast, weil du von Kindheit auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Das ist das. Durch die Schriften kennen wir, so steht es hier, werden wir weise gemacht, das heißt, wissen wir, wie wir wandeln sollen, wissen wir, wie wir die Lehre in das Leben anwenden sollen, durch den Glauben an Christus. Das ist genau das. Durch die Schrift lernen wir unseren Herrn kennen und können uns ihn im Gedächtnis behalten und da mit ihm leben. Paulus sagt, euer Dienst geschieht in Drangsal, in Not. Aber er sagt, ihr habt eine Kraft dafür. Wenn wir diesen letzten Punkt zusammenfassen wollen, dann können wir sagen, in all den Leiden, Gott zu dienen, vermag der Christ darin, dass er mit Christus identifiziert ist, ihn aus den Schriften kennengelernt hat und so sein Denken von ihm bestimmt ist. Der Heilige Geist wird so in Gottes Gnadenkraft in einem Diener entfalten. Also in Leid, ja, aber aus der Kraft Gottes heraus, indem, dass wir Christus in unseren Gedanken hochhalten, diesen herrlichen König. Wie ist das jetzt? Ein Knecht Gottes soll in Leiden dienen, und wir haben gemerkt, aus Gottes gigantischer Kraft heraus. Können wir dann jetzt sagen, dann hole ich mir einen Liegestuhl, lege die Füße hoch und sage, die Kraft Gottes ist da, dann kann ich einfach ihn wirken lassen. Ich will mich ja der Kraft Gottes nicht in den Weg stellen. Ist das, wie wir hervorgehen? Das ist nicht, was Paulus sagt. Sondern Paulus sagt jetzt, ruft Timotheus ganz konkret zum Dienst auf und sagt, gerade weil Gottes Kraft da ist, diene du bitte. Hier wollen wir in Kapitel 1 die Verse 6 und 7 anschauen. Wir sind jetzt bei dem Punkt Aufruf zum Dienst. Kapitel 1, Vers 6. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die durch das Auflegen meiner Hände in dir ist. Mal soweit. Aus diesem Grund, Paulus sagt, weil ich davon überzeugt bin, dass du gläubig bist, sagt er, erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Zunächst, was fällt auf? Dieser Text, dieser Vers hier, und das ist der erste Vers, der zum Dienst aufruft, hat keinen Befehl. Die Grammatik würde hier imperativ heißen. Das gibt es in diesem Vers nicht. Warum? Weil es nur eine Erinnerung ist. Paulus weiß, er verwendet an anderen Stellen Befehlform, aber er weiß, die Kraft Gottes ist da und das Evangelium wird ihn zum Dienst wieder anfachen. Er muss hier nicht befehlen, sondern er weiß, die Kraft Gottes hat aus sich selber heraus, das Evangelium, Entschuldigung, hat aus sich selber heraus Kraft. was sagt er hier? Aus diesem Dienst, aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Was bedeutet dieses Wort anfachen? Es ist ein Wort, das im Neuen Testament nur hier vorkommt. Es setzt sich aus drei Wörtern zusammen. Und zwar, ich übersetze es gleich ins Deutsche. Im Deutschen bedeutet so viel wie ein Feuer neu zum Leben bringen. Das sitzt da zusammen. Ein Feuer neu zum Leben zu bringen. Stell dir vor, ihr seid im Wald, habt eine Feuerstelle und dort ist Feuer. Und ihr seid wie Timotheus, warum auch immer, und ihr nehmt plötzlich dem Feuer das Holz weg. Und dann wundert ihr euch, das Feuer geht aus. Okay, könnten wir Timotheus sagen, ja, das ist irgendwie verständlich, das Feuer geht aus, wenn es nichts mehr zum Brennen hat. Auf jeden Fall, das passiert. Und dann sagt Paulus zu ihm, jetzt fach dieses Feuer wieder an. Und was tut dann Timotheus? Dann könnte Timotheus sagen, okay, Feuer braucht Wärme, also ich stelle einen Heizlüfter außen hin. Ich stelle so eine Infrarotheizung, die ist ganz gut. Schließt es ans Auto an und die Infrarotheizung, die heizt. Hat vielleicht einen kleinen Effekt, aber es wird nicht so groß sein. Er könnte auch sagen, okay, Feuer soll anfachen, ich nehme hier mal eine Schachtelung mit Streichhölzer, mache die an und schmeiße sie rein. Was passiert? Brennt was, so ein bisschen zumindest, geht bald wieder aus. Das funktioniert nicht richtig. Was muss ich tun, um ein Feuer wieder anzufachen? Ich muss kleines Holz reinlegen oder Papierschnipsel reinlegen und das Feuer, die Glut, die da ist, die wird es übergehen auf das Papier, wird übergehen auf dieses besten trockene Holz, wird sich langsam und langsam wieder entfachen, oder? Und das ist genau das, was es sagt. Die Streichhölzer reinschmeißen würde sagen, okay, ich soll wieder dienen, also klar, ich lasse mich anstrengen und jetzt aus eigener Kraft. Das wäre so. Das funktioniert, sieht mal ein bisschen kurz gut aus. Ihr kennt das Streichholz, oder? Die flammen erstmal wunderbar auf. Aber das war es dann auch. Das funktioniert nicht. Sondern einfach Holz nachlegen. Du musst gar nichts tun. Der Geist wird sich selber entflammen. Guckt mal nochmal Vers 6 und Vers 7. Wie sind diese zwei Verse miteinander verbunden? Warum soll Timotheus wieder anfachen? Vers 7. Was steht bei euch als erstes Wort? Ein Denn, oder? Jetzt begründet er, warum wieder anfachen? Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Er sagt nicht, fach an, denn das wäre gut, sondern er sagt, fach an, denn Gott hat etwas getan. Wie genial, oder? Was ist die Kraft? Das ist Gottes Kraft. Fach an, weil es entspricht dem Wesen des Geistes. Dieser Vers beschreibt, wer ist dieser Heilige Geist, oder? Es beschreibt uns sein Wesen. Es ist nicht ein Geist der Furchtsamkeit, sondern ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Es ist ein Geist, der diese Kraft, die wir uns vorher angeschaut haben, verkörpert und in uns entfaltet. Wir könnten sagen, fangen wir da an zu dienen, denn es entspricht der Person des Heiligen Geistes, sich wieder zu entfalten. Es ist nicht so, jetzt, okay, ich muss einen Dienst tun, also tue ich das und oh, ich muss mich anstrengen. Nein, sondern Timotheus, bitte fang wieder an zu dienen. Und weißt du, was geschehen wird? Der Geist wird in dir wieder leben, wieder Kraft entfalten. Da musst du nichts dazu tun. Wir werden es gleich sehen, er ruft ihn einfach nachher auf und sagt, guck, ihr könnt Vers 8 lesen, da steht es eigentlich. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner Gefangenschaft und so weiter. Sagt jetzt bitte, steh hin und schäme dich nicht. Kapitel 4, predige das Wort, es sei zu gelegener Zeit oder zu ungelegener Zeit. Bitte, Timotheus, tu deinen Dienst wieder. Und weißt du was, du stehst auf der Kanzel und du bereitest vor, hoffentlich eine andere Reihenfolge, und der Geist wird sich dazustellen und er wird dazu wieder Kraft geben. Du wirst befähigt sein. Ist das nicht eine herrliche Botschaft, oder? Weil es dem Geist entspricht. Der Geist sitzt quasi in ihm und sagt, ich will, ich will, ich will. Und plötzlich, jawohl, und jetzt geht's los. Und jetzt fange ich an, wieder mich zu entfalten. Wie dieses Feuer, wenn ich ein Tempo reinlege, ein kleines Stöckchen und irgendwann wächst es und wächst es und wird ein großes Feuer. Ich kann große Holzscheite hineinlegen. Da muss ich nichts dazu tun. Das ist nicht eine gute Nachricht, oder? Das ist nicht eine gute Nachricht. Paulus ruft ihn auf zum Zeugnis in Kapitel 1, Vers 8. Wir wollen durchgehen. Zu was ruft denn jetzt konkret auf? Kapitel 2, Vers 1. Nee, Vers 2, Vers 2. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Also er sagt jetzt, fang wieder an zu dienen. Ruf dir die treuen Diener der Gemeinde zusammen und predige ihnen dieses Evangelium. Lehre sie, dass sie andere lehren können. Gib's weiter. Vers 3 im gleichen Kapitel. Nimm teil an den Trübsalen als ein guter Streiter Christi. Niemand, der Kriegsdienst tut, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Wenn aber auch jemand kämpft, so wird er nicht gekrönt, es sei denn, er hat Gesetzmäßigkeit gekämpft. Der Ackerbauer aber muss, um die Früchte zu genießen, zuerst arbeiten. Paulus sagt, ja, gib dir Mühe, sei nicht nachlässig. Aber weißt du, wenn du dir Mühe gibst, da wird Frucht da sein. Warum? Weil der Geist sich dazustellt. Und so weit mal. Kapitel 2 beschreibt noch, stell dich gegen die Irrlehren, der Geist wird sich dazustellen. Halte fest am Wort Gottes, der Geist wird sich dazustellen. Kapitel 4 dann, predige das Wort, habe ich gerade schon zitiert, und der Geist wird sich dazustellen. Was ist die Botschaft hier an diesem Punkt? Wir haben einen Dienst in Leiden. Wir haben einen Dienst, wo Gott seiner Gnade eine unendliche Kraft dazu gibt. Und sie wird sich entfalten durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Einfach da, wo wir den Dienst tun, wird sich Gott dazustellen. Ist das nicht gut? Das ist doch ein gutes Evangelium. Jetzt mag vielleicht der eine oder andere sagen, ja, aber mein Dienst ist nicht die Predigt. Mein Dienst ist nicht die Kanzel. Also ich würde sagen, dein Dienst ist am Wort Gottes, in welcher Form auch immer. Weil jeder dazu berufen ist, seinen Nachbarn, seinen Kindern, seinen Arbeitskollegen, wem auch immer, das Evangelium weiterzusagen. Oder du bist dazu berufen, hier in der Gemeinde einen Dienst zu tun, damit das Wort Gottes gepredigt werden kann. Wir haben es letzte Woche schon angesprochen, wir haben es schon öfter angesprochen. In irgendeiner Form soll jeder Dienst der Predigt des Wortes Gottes beitragen, in seiner unterschiedlichsten Art und Weise. Ich habe neulich ein Buch gelesen, da war eine große Liste mit verschiedenen Diensten und da stand, für Frauen kann es ein Dienst sein, die Wohnung zu einem Zuhause zu machen und Gäste einzuladen. Fand ich schön, oder? Die Wohnung zu einem Zuhause zu machen. Wunderbar, oder? Und ein wichtiger und herrlicher Dienst. Gott ist so gut, dass er seinen Knechten sagt, ihr dient in Drangsal, aber in meiner Kraft, durch meinen Geist. Und jetzt sagt er, und wisst ihr, ich gebe euch Beispiele, wie ich das getan habe. Und er listet hier im 2. Timotheusbrief viele, viele verschiedene Beispiele für guten Dienst und für schlechten Dienst. Aber jetzt nicht, um zu sagen, Leute, guckt, macht das wie ich, weil da kommt die Kraft her. Nein, Paulus kann uns heute nicht helfen, er ist tot. Macht das nicht wie heißt da hier der Kollege? Onesiphorus. Mach es wie Onesiphorus. Nein, Onesiphorus ist gestorben. Der kann uns heute nicht mehr helfen. Sondern die Botschaft, warum gibt es Vorbilder für den Dienst, ist zu sagen, guck, so hat Gott in Paulus, so hat Gott in Onesiphorus, so hat Gott in Lukas und so weiter gedient. Und dieser Gott kann doch mir genauso dienen. Und das soll eine Motivation sein. Guck, kommen wir lesen in Onesiphorus, das ist ein gutes Beispiel, in Kapitel 1, Vers 16. Dieser Onesiphorus soll dazu dienen, Timotheus kennt ihn gut, und soll sagen, guck, der hat einen guten Dienst gemacht und Gott hat durch ihn gewirkt. Schau dir ihn an, du kannst das auch. Warum? Weil die gleiche Kraft Gottes in dir ist. Kapitel 1, Vers 16. Der Herr gebe dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig und fand mich, Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an jenem Tag. Und wie viel er mir in Ephesus diente, weißt du am besten. Er erinnert ihn an diesen Bruder, ein guter Bruder, lieber Bruder. Wir werden ihn im Himmel sehen. Und sagt ihm, erinnere dich an ihn. Er hat einen wunderbaren Dienst gemacht. Die Situation, die wir aus diesen Versen hier ableiten können, ist, Onesiphorus wohnt in Ephesus in Kleinasien. Paulus ist in Rom im Gefängnis und er macht sich auf, nimmt wahrscheinlich, das wissen wir nicht genau, Essen mit oder Verpflegung mit oder was auch immer und sucht ihn in Rom. In welchem Gefängnis war er? Sucht ihn und hat ihn gefunden. Aber es steht hier nicht hundertprozentig, aber wir können stark davon ausgehen, dass er gestorben ist dabei. Ist er krank geworden? Vielleicht. Vielleicht ist er in die Hände von Räubern gefallen auf dem Weg. Vielleicht haben ihn die Römer hingerichtet. Wir wissen es nicht. Aber vermutlich, mit höchster Wahrscheinlichkeit ist er gestorben, weswegen sein Haus Barmherzigkeit empfangen soll. Ja, er hat eine Familie zurückgelassen. Das ist traurig. Aber Paulus sagt, der Dienst, diese Aufopferung von diesem Bruder war es wert. Er war ein gutes Vorbild. Gott hat Großes durch ihn gewirkt. Es gibt andere Beispiele. Ich habe es schon von dem Alexander vorgelesen. Schlechte Beispiele. Und in Kapitel 4 wird von einem Demas geredet, der die jetzige Weltzeit lieb gewonnen hat. Schlechte Beispiele, wo uns sagen sollen, hey, wenn du den Dienst vernachlässigst, Timotheus, dann wartet Gericht. Warum? Nicht, weil du vom Glauben abfällst, aber wie bei einem Demas, das war ein Mitarbeiter von Paulus. Paulus ging wohl davon aus, er ist gläubig, aber er hat sich als ungläubig geoffenbart. Er hat sich als kein Kind Gottes geoffenbart, weil er sich abgewandt hat. Vielleicht kommt er zurück, es wäre gut, wir wissen es nicht. In beide Richtungen gibt es Beispiele. Wir kennen die ganze Schrift voll mit Beispielen, oder? Unser Herr zum Beispiel. Wir können sein Leben lesen, mit welcher Aufopferung er gedient hat. Geht euch die Schrift durch. David, Josef, Mose, Elia, Punkt. Ihr habt bestimmt alle eure Lieblinge, Esther oder wer auch immer. Können Sie sagen, guck, Gott hat durch ihn gewirkt. Und dann bitte nicht, ich habe neulich wieder eine schreckliche Predigt gehört, wirklich Josef als Vorbild. Und dann die Botschaft war, jetzt guck, das hat Josef so gemacht, bitte tust du auch. So, nein, das ist nicht die Botschaft. Was hat Gott durch Josef gewirkt? Und dieser Gott wirkt heute noch. Oder ihr könnt in die Kirchengeschichte gehen, könnt Biografien lesen, uns motivieren. Wieder mit der gleichen Botschaft. Was hat Gott durch Georg Müller gemacht? Der gleiche Gott lebt auch in mir. Ich habe aus seiner Biografie gelernt, was er von der Biografie von John Whitfield, glaube ich, gelesen hat. Und er betet dann, er liest diese Biografie und sagt, Gott, was betet Gott, was hindert dich daran, aus mir einen zweiten John Whitfield zu machen? Und da hat mein Herz sich gefreut und ich habe gesagt, Gott, mach aus mir einen dritten John Whitfield. Das ist der gleiche Gott, oder? Paulus sagt, unser Dienst besteht in Drangsal, in Not. Und er sagt, aber wir haben die Kraft Gottes für diesen Dienst. Und deswegen beginn zu dienen, weil der Geist sich in dir entfalten wird. Und er sagt, guck, er hat es vielfach getan, in Onesiphorus, in Paulus, in Punkt, durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Hat es vielfach getan. Lasst uns dadurch motiviert sein. Und er gibt uns noch einen letzten Punkt, und den möchte ich noch machen. Diene mit dem Blick auf das Ende. Im 2. Timotheusbrief gibt es dreimal die Formulierung an jenem Tag. Und damit meint Paulus bei der Wiederkunft. Wir haben einen Dienst mit dem Blick hin auf das Ende. Wer genau aufgepasst hat, wir haben einen Dienst, der blickt auf das erste Kommen Jesu und wir haben einen Dienst, der blickt auf das zweite Kommen Jesu. Wir haben einen Dienst, der blickt einfach auf das Werk Jesu Christi. Aber was schauen wir beim Ende? Wir hatten gerade schon Onesiphorus. Er wird Barmherzigkeit erlangen. Ja, wenn dieser Dienst hier in Drangsal dazu führt, dass ihr sterben werdet, dann werden wir bei der Wiederkunft Jesu Barmherzigkeit von unserem Herrn empfangen und Trost. Ist das eine gute Botschaft? Es endet nicht im Leid, sondern es geht darüber hinaus. Der Tod ist für einen Christen nicht die Endstation, sondern höchstens ein Zwischenschritt, eine Stufe näher zu Christus hin. Kapitel 2, Vers 11 bis 13 möchte ich lesen. Nee, ich lese Vers 10 noch, Vers 10. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Blick auf das Ende, da gibt es noch so viel andere Erwählte und die sollen zu Christi Herrlichkeit kommen. Da dürfen wir mit dienen, oder? Nicht wunderbar? Und dann Vers 11, das Wort ist gewiss, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, so werden wir mitherrschen und so weiter. Den Rest haben wir gerade vorher schon gelesen. Er sagt, ja, am Ende, wenn dieser Dienst hier in Leiden, wenn wir ausharren, wenn wir bis zum Tod kommen, am Ende steht Leben und steht Herrschaft. Ist das nicht gut? Das steht am Ende. Oder, und das ist die letzte Stelle, die ich in diesem Zusammenhang lesen möchte, Kapitel 4, Vers 18, wo Paulus sagt, wir werden vor unserem Richter stehen, am Ende. Kurz, schaut mal nicht rein. Was denkt ihr, wenn ich sage, wir werden vor unserem Richter stehen am Ende? Auch ein Christ wird vor seinem Richter stehen. Was denkt ihr? Darf ich euch sagen, jeder schreckliche Gedanke ist umsonst und ist falsch. Wir dürfen mit Freuden vor unseren Richter denken. Guckt mal Vers 8. Fortan liegt mir die Krone der Gerechtigkeit bereit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Ja, der Richter wird ein Urteil sprechen über Paulus, über Jesus, nicht über Ruben, wird ein Urteil sprechen. Christus wird ein Urteil über mich sprechen. Und wisst ihr, was das Urteil ist? Es ist die Gerechtigkeit. Und nicht allein die Gerechtigkeit, sondern die Krone der Gerechtigkeit. Das ist das Urteil, das Christus über mich sprechen wird. Das ist das Urteil, das Christus über jeden sprechen wird, für den er gestorben ist. Herrliche Botschaft, oder? Hab keine Angst vor dem Gericht, wenn Christus kommen wird. Hab da keine Angst. Ich finde es auch, er spricht von Vergeltung. Was denken wir in Vergeltung? Das vergelte ich dir, Alfred. Das ist nicht gut, oder? Zumindest in meinem Kopf ist Vergeltung sehr negativ belegt. Das ist hier positiv belegt. Vergeltung heißt, für deinen Dienst gibt es die Krone der Gerechtigkeit. Ich würde sagen, Christus, ich habe keine Ahnung, wie du auf diese Idee kommst. Christus würde sagen, doch, ich weiß, jetzt guck mal auf Golgatha. Und dann würde ich sagen, ah ja, oder? Wunderbar. Und guck mal, nicht allein für Paulus, da würden wir sagen, ja, Paulus hat sich abgemüht. Paulus ist der Apostel. Guck mal weiter, wie steht es hier? Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Und guck mal, das ist so kostbar. Nicht allein mir, aber alle, die sich auf dieser Erde für Christus abgemüht haben. Das steht da nicht. Was steht hier? Die ihn lieben, die seine Erscheinung lieben. Liebst du, freust du dich auf die Wiederkunft Jesu? Wenn ja, eine Krone der Gerechtigkeit. Nicht wunderbar, oder? Nicht hast du dich abgemüht. Und Christus, ich habe eine Liste geschrieben. Guck mal, deine Krone hat 3 Zacken. Die von Paulus hat 25, aber macht da nichts draus. Nein, es gibt diese eine Krone der vollkommenen Gerechtigkeit. Und dieser Perspektive dienen wir, dass Jesus wiederkommt. Paulus gebraucht die Verheißung auf jenen Tag hin, wenn der Dienst vollendet ist, um Timotheus eine Hoffnung für seinen gegenwärtigen Dienst zu geben. Das Leiden im Dienst hat ein Ende und es geht auf eine herrliche Zukunft zu. Für mich und für die, die durch meinen Dienst gerettet werden. Wunderbar, oder? Das ist eine Hoffnung. Stellt euch vor, jetzt bitte, Christus kommt nächste Woche wieder. Nur vorstellen, ich habe nicht gerechnet und ich möchte nachher, dass mir irgendwas jetzt jemand was Böses sagt. Stellt euch vor, wir würden wissen, Christus kommt nächste Woche wieder. Was wird es in deinem Leben auswirken? Es wird Eifer, oder? Egal, komm, Auto ist kaputt, egal, lass stehen. Haus, egal, lass stehen. Wir mit vollem Dienst für den Herrn, oder? Der Herr ist nahe, liebe Gemeinde. Der Herr ist nahe. Das heißt nicht, dass wir das Auto verrotten lassen sollen, unser Haus zerfallen lassen sollen. Das heißt es nicht. Aber wir dürfen für den Herrn dienen. Wir dürfen dieser Hoffnung dienen, er kommt bald. Und er hat dieses Leben im Dienst ein Ende. Der 2. Timotheusbrief. Ich habe ihn überschrieben mit Dienst am Wort für den Herrn in seiner Kraft trotz Bedrängnis. Danke dir, Willi, für deinen wunderbaren Dienst. Dienst am Wort für den Herrn in seiner Kraft trotz Bedrängnis. Wir haben versucht, diese fünf Linien durch diesen Brief hindurch zu entfalten, um zu versuchen, das ist die Botschaft dieses Briefes. Das ist das Anliegen. Was bedeutet es, einen Dienst im Bedrängnis zu leben? Was bedeutet es, einen Dienst aus der Kraft Gottes herauszuleben? Was ist dieser Auftrag, wo sich der Geist des Herrn in uns entfaltet? Was ist unsere Motivation, die uns Gott gibt? Und mit welcher Perspektive auf das Ende hin dienen wir? Was das jetzt im Detail bedeutet und wie wir durch diesen Text dann durchgehen, Stück für Stück, das wollen wir in den Sommerferien machen. Jetzt haben wir 6, 7 Wochen Pause. Und dem macht Willi, ab nächster Woche macht Willi im Galaterbrief weiter. Und dann in den Sommerferien werden wir uns, ich weiß es gar nicht, auch in 6, 7 Wochen dann diesen Brief hier Stück für Stück durcharbeiten und uns diese einzelnen Wahrheiten nochmal im Detail anschauen, diese einzelnen Abschnitte. Manches davon wird Wiederholung sein, deswegen ist es gut, dass wir nochmal ein paar Wochen Pause haben jetzt. Und dann wollen wir uns manches genauer anschauen. Genau, ich hoffe, ich habe ein bisschen den Hunger geweckt. Vielleicht lest ihr ihn durch, jede Woche einmal, dann habt ihr ihn 6, 7 Mal gelesen, ist nicht so schlecht. Genau, da freue ich mich darauf, jetzt für diese nächsten Wochen. Dann möchte ich beten zum Ende. Vater, ich danke dir, dass du uns diesen Brief gegeben hast. Ich danke dir, dass er so konkret das Evangelium in unseren Dienst hineinspricht. Dass wir nicht aus eigener Kraft heraus dienen müssen, sondern dass wir deine herrliche Kraft haben, wo wir uns für dich einsetzen dürfen. Bitte schenk doch ein Glauben, einen Blick auf den Herrn Jesus, eine Freude, so diesen Dienst tun zu dürfen. Das bitte schenk doch. Danke, dass wir heute schon uns das Evangelium anschauen durften, auch wenn wir nur Einleitung uns den Brief eingeleitet haben. Bitte schenk doch dieses so herrliche Wahrheit, dass wir Christus im Gedächtnis halten. Das bitte schenke du und schenke, dass wir darin einen Dienst für deine Herrlichkeit tun dürfen. Ich danke dir für diese 2 Wochen, diesen Dienst. Ich danke dir, dass wir jede Woche immer und immer wieder dein Wort gehört und gelehrt bekommen. Ich danke, dass dein Wort lebendig ist und dass wir vertrauen dürfen, dass es in uns Leben weckt. Nicht der Leben allein, sondern dein herrliches Leben in uns weckt. Danke dir dafür. Amen.